Hallo zusammen, herzlich willkommen. Kommen Sie doch rein, bleiben Sie sitzen, gehen Sie bitte nicht. Wir wollen heute über ein spezielles Genre reden, und zwar die Metroidvanias. Und das tue ich zusammen mit dem Dennis. Hallo Dennis.
Hallo Flo.
So, und wir haben jetzt nicht alle Metroidvanias dieser Welt genommen und gesagt, damit spielen wir jetzt und machen eine Rankingliste der Top 500.000 Metroidvanias, sondern wir haben aus aktuellem Anlass ein Metroidvania uns geben lassen. Man muss ja sagen, wir haben einen Key bekommen. Und zwar das vor kurzem erschienene, jetzt bin ich gespannt, ob ich es richtig ausspreche oder ob du glaubst, dass ich es richtig ausspreche, M.I.O., Missing in Orbit, oder hast du Mio gesagt?
Also ich habe Mio gesagt. Ich würde Mio sagen, Memories in Orbit.
Ach, also Memories in Orbit.
Ja.
Ah, guck mal, warum hatte ich denn Missing in Orbit? Ah, guck mal.
Ja, ich gleich schon klar, zwischendurch. Klar. Ja, alles gut.
Gleich am Anfang
macht
schon
Sinn,
ein kleiner
Verbrauch. Ja, das macht aber Sinn, wenn man im Kontext ein bisschen das Spiel jetzt ein bisschen nochmal sich in Erinnerung ruft.
Ja, und darüber wollen wir reden, wenn auch jetzt nicht ewig. Also wir beide haben das Spiel gespielt, du ein bisschen länger als ich. Ich habe damals in die Preview-Version reingespielt, die wir zugeschickt bekommen haben. Du hast in die fertige Version reingespielt. Da bin ich gespannt, was du so erzählst, ob sich da im Vergleich zu damals überhaupt was verändert hat, ob ich das überhaupt mitkriegen würde. Und dann haben wir uns aber gedacht, nee, danach reden wir auch mal über das Genre an sich. Metroidvania, ist das überhaupt was? Hat das eine Zukunft? Und wie stehen wir eigentlich zu dem Genre? Und ich würde jetzt gleich mal dir ein bisschen den Ball zuspielen und sag mal ein bisschen was zu Mio.
Ja, genau. Ich habe Mio mir ein wenig angeguckt und in den letzten Wochen gespielt. Wie du schon erwähnt hast, ist ein Metroidvania. Und nach meinen Gesichtspunkten so ein Paradebeispiel an das Metroidvanias. Also es hakt im Prinzip alle Punkte ab und stellt sich da, ich sag mal, nichts, wenig nach, ich sag mal, Ori oder ein Hollow Knight, um jetzt mal die, in Anführungsstrichen, Speerspitzen zu nennen, hat Mio genau diese Punkte auch, und zwar eine wunderschöne Optik, so mit Wasserfarben gefühlt gemalte Umgebungen, 2D-Umgebungen, einen tollen Soundtrack und eine wirklich gute Spielbarkeit. Also wirklich, wo du denkst, ja, das Platforming macht Spaß, das Kämpfen macht Spaß. Also diese Kernpunkte, die zum, sagen wir mal, heutzutage zu einem modernen Metroidvania gehören, checkt Mio auf jeden Fall ab.
Das klingt ja schon mal gut für den Anfang, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also der Einstieg optisch und akustisch, das war schon mal von vornherein, ich denke, ja, das ist etwas, wo ich sage, das ist schon in Top-Notch, wenn du so möchtest. Das ist ja ein Punkt jetzt auch, ich meine, Silksong ist jetzt ein paar Monate raus und ich habe Silksong nicht gespielt, aber generell ist das ja so ein bisschen, ja, neben Hollow Knight so die Speerspitze. Sagt man zumindest. Und jetzt ein paar Monate später, quasi Anfang Januar, dann noch ein neues Metroidvania rauszubringen, muss man erstmal schaffen. Dass man sagt, ja, also Hollow Knight ist raus, Silksong ist raus, jetzt können wir unser Spiel auch veröffentlichen. Das ist von einem kleinen französischen Studio, Mio, die sich aber, wie gesagt, nicht davor verstecken müssen. Das ist wirklich auch polished. Ich habe es auf der Nintendo Switch 2 gespielt, das kann ich schon mal dazu sagen. Gibt es aber auf anderen, also auf der Switch 1, PC, PlayStation und auch Xbox. Und ist für 19,99 € ähnlich, also fast gleich gelagert wie Silksong, wo man sich denkt, also in dem Preisbereich Indie-Game, Metroidvania, ist eigentlich ein No-Brainer.
Ja, würde ich auch sagen. Vor allem, was ich aber finde, also ich hatte das ja schon mit Kim in unserer Folge besprochen, als ich mal kurz gesagt habe, dass ich Silksong angespielt habe. Und ich finde, Silksong ist zwar ein an sich handwerklich super tolles Spiel, aber das finde ich einfach nur ein Metroidvania wirklich für die Hartgesottenen. Und ich hatte das Gefühl, Mio ist nicht ganz so extremst. Also, was ich mal so gehört habe, oder was ein Vergleich, den ich mal gelesen habe und der hat mir ganz gut gefallen, ist, Hollow Knight ist das Tutorial für Silksong. Und kleiner Spoiler, Jenny spielt gerade Hollow Knight, die holt das nach und meint auch so, naja gut, es ist schon ein bisschen schwierig, aber ich verstehe nicht, was die Leute haben. Ist Silksong so viel schwieriger? Und ich habe mir dann zuguckt und mir gedacht, oh ja, oh ja. Und Mio erscheint mir da zumindest von den 4 Stunden, die ich gespielt habe damals, nicht ansatzweise so gnadenlos und brutal. Aber ich würde sagen, bevor wir da jetzt irgendwie ins Gameplay und sonst was reingehen, worum geht's denn überhaupt?
Also Mio startet mit so einem kleinen Roboter, den du steuerst. Der hat so einen auch Tentakel an sich dran, so ein bisschen so wie so ein Oktopus-Arme, aber läuft auf normalen, auf zwei Beinen. Und du erwachst erstmal in einer Umgebung, die sich dann schnell rausstellt als ein Raumschiff, im Englischen Vessel, was am Sterben ist. Also da spielen so organische Komponenten mit rein. Das ist so auch ähnlich aufgebaut wie ein Organismus, dieses Raumschiff. Und es wird auch der Begriff Arche fällt auch so ein bisschen. Also das ist so ein etwas, was quasi am abgestorben ist oder sich zu Ende geht. Und jetzt wird versucht, dieses Raumschiff zu retten. Das ist halt deine Aufgabe in dem Moment. Und du musst dich halt über hinwegsetzen, über die Gegner, die verschiedenen, die noch da rumlaufen und die verschiedenen Habitate wieder verbinden und dementsprechend zum Leben bringen, wenn du so möchtest. Also du wachst halt auf und dann kriegst du als Anfang, ganz am Anfang kriegst du so eine kleine Tutorial. Das Tutorial, das ist in einem anderen Grafikstil gehalten. Und dann kannst du dann schon ins Spiel starten und dich nach rechts, links und rechts erkunden und die Gegend quasi abklappern. Ganz am Anfang hast du typischerweise noch keine Karte. Die schaltest du erst frei, so wie das Kernprinzip ja ist. Metroidvania, dass du Fähigkeiten zugewinnst und durch Erkundung die Gegend quasi aufdeckst und immer mehr freischaltest. Da wäre mein erster Kritikpunkt bei Mio, da habe ich das Spiel am Anfang schon fast einmal verloren. Das hat mir dann einen Tick zu lang gedauert, bis ich den Progress bekommen habe.
Aber ich versuche mich gerade zurückzuerinnern. Ich überlege gerade, wie das bei mir am Anfang war. Ich glaube aber am Anfang, ich hatte auch diesen Punkt relativ zu Beginn, dass ich mal kurzzeitig auch nicht mehr weiter wusste. Es ist mir jetzt aber nicht so penetrant im Gedächtnis geblieben. Also von daher kann ich nicht so richtig sagen. Aber ich habe jetzt noch mal eine ganz kurze andere Frage. Vielleicht noch mal zur Einordnung für die Leute, die es wirklich noch nichts dazu gesehen haben, gespielt haben. Ich meine, es ist ja ein Indie-Titel. Und dementsprechend ist es nicht gerade gegeben, dass jeder sofort weiß, was er da vor sich hat. Du hast gesagt, wir spielen einen Roboter. Ist das wieder eins von diesen Spielen, wo wir der stumme Protagonist sind?
Ja, also du bist stumm, auf jeden Fall. Also, es gibt zwar auch Sprachausgabe, aber die ist dann halt von den anderen Charakteren, die du in der Welt triffst, sei es also organische Charaktere oder Lebewesen oder auch Roboter, die sprechen mit dir, beziehungsweise du liest halt Einträge, die du findest, irgendwelche Relikte und beziehungsweise irgendwelche Artefakte und Schriftrollen, die du quasi dann auch vorgelesen bekommst. Aber ansonsten bist du stumm, das stimmt, ja.
Also eigentlich der Klassiker bei vielen Metroidvanias, dass keiner so wirklich eine Stimme hat oder sonst irgendwas. Muss sagen, das kann man vielleicht auch gleich mal aufgreifen, das ist mir hängen geblieben. Also wie gesagt, die Preview-Version habe ich damals, Gott, im Oktober oder so schon gespielt gehabt, also schon deutlich vor dem Release. Und was mir hängen geblieben ist, waren die Roboterwesen, die dort waren. Die kamen mir auf so eine richtig schöne Art und Weise schräg und ein bisschen over the top vor. Und ich hatte vereinzelt mit einigen auch so GLaDOS-Momente wie in Half-Life, nicht wie in Half-Life Portal, wie in Portal.
Ja.
Wie ging es dir denn da? Ja. Also ich meine, du bist weiter im Spiel drin gewesen als ich, aber allein schon von den ersten paar Stunden hatte ich gerade bei den Robotern immer so ein, das gefällt mir, das ist interessant, das ist jetzt nicht nur nach 15 die emotionslosen Roboter, sondern ich hatte immer das Gefühl, die haben so ein bisschen Eigenleben entwickelt und ziehen gerade so ihr Ding durch und manche sind da eher genervt, dass du da bist, andere wiederum helfen dir und kommen auch so ein bisschen rotzig daher.
Ja, ist genau, das ist schon genau richtig. Die Erfahrung teile ich mit dir. Also die kleinen Gegner, die rumlaufen in der Gegend, diese wirklich kleinen Roboter oder Lebewesen, die auch oder fliegen durch die Gegend, die sind natürlich stumm. Die machst du halt einfach schnell, musst du die bekämpfen, um den Weg weiterzukommen. Aber diese etwas Zwischengegner oder Bossgegner, die haben immer irgendeinen Twist, zumal neben dem, dem Gameplay und dem Kampfmechanik, aber die haben dann auch immer etwas für dich, dass du weiterkommst, dann wird mit dir gesprochen, dann wird es in der Geschichte so ein bisschen aufgedeckt, was es mit dem Raumschiff auf sich hat, irgendein Mysterium wird dann weiter offenbart, dass du nach und nach so ein bisschen die Geschichte dir erarbeitest, genau, aber diese Mittelgegner, die sind so ein bisschen entweder von dir genervt, dass du sie aufgeweckt hast, oder aber auch wollen das verhindern, dass du das Schiff wieder zum Leben erwächst, oder sind halt dir freundlich gesinnt. Das gibt's auch, wo du zum Beispiel einen Gegner hast, der dir im Anschluss dann Reparaturen vornimmt bei dir, oder Mods, wo du Modifikationen für deine Fähigkeiten dir aneignen kannst, dann, dass du gehst und ansonsten gibt es auch einige Zwischengegner, die dir dann weitere Fähigkeiten vermachen. Zum Beispiel, also am Anfang ist es so, du hast den Doppelsprung ganz normal und bewegst dich relativ flott von links nach rechts. Dann im weiteren Verlauf kannst du dann gleiten lernen, du kannst den Enterhaken kannst du dazu bekommen, weitere Fähigkeiten, dass du quasi am Betten hochlaufen kannst. Das dauert natürlich ein paar Stunden, bis das nach und nach dir das erarbeitest. Und in den bereits bekannten Gegenden oder in denen du vorgedrungen bist, dann halt mit den neuen Fähigkeiten dich weiter vorbewegen kannst und dann an Stellen kommst, ganz klassisch, wo du vorher nicht hin konntest, genau. Aber es ist schon richtig, diese Zwischengegner, die haben so ein bisschen immer noch einen kleinen Story-Twist, beziehungsweise die interagieren dann ein bisschen mehr mit dir. Und wenn du diese besiegt hast, dann gibt's dann irgendwie nochmal was freigeschaltet, was dir dann weiterhilft.
Jo, jetzt hast du vorhin gesagt, das ist quasi so ein Vorzeige-Metroidvania. Das klingt ja erstmal echt super für jeden, der das Genre mag. Jetzt ist aber die Frage, bringt das auch irgendwas Neues mit sich? Oder ist es wirklich, und das meine ich nicht abwertend, nur ein wirklich gut designtes und gut durchdachtes Metroidvania?
Dafür habe ich sehr wenige Vergleichsmöglichkeiten, weil ich nicht so viele Metroidvanias gespielt habe. Also diese ganzen Top-Notch-Metroidvanias kenne ich nur vom Sehen, aber nicht vom eigenen Spielen. Deswegen ist die Frage nach wirklich neu schwierig zu beantworten. Was meines Erachtens, was ich in den Recherchen so ein bisschen festgestellt habe, neu ist, dass du, das kommt aber später erst, dass du im Verlauf des Spiels weniger Lebensenergie bekommst, anstatt mehr. Das heißt, du steigerst zwar irgendwann und dann gibt es irgendeinen Punkt, an dem ich noch nicht bin, zum Glück, wo das quasi weniger wird. Also sprich, du hast ein Schutzschild, der deine Lebensenergie darstellt, du kannst ein paar Treffer einstecken und wenn diese Treffer dich dann irgendwie runtergehandelt haben, dann stirbst du, beziehungsweise kommst am Rücksetzpunkt wieder zurück und kannst wieder von vorne beginnen, in Anführungsstrichen. Du stirbst also nur so, also das ist auch ein paar dessen. Du sammelst ja zwischendurch noch so Perlmutt, quasi so kleine Perlen ein, die du später auch einsetzen kannst für Verbesserungen. Und die verlierst du dann halt, wenn du getötet wirst und dann im Rücksetzpunkt anfangen musst. Das war also zum Beispiel auch bei mir am Anfang so, dass dieser Startpunkt oder Rücksetzpunkt, wo du dich quasi auch Modifikationen vornehmen kannst, wo du dich heilen kannst, der ist ziemlich weit weg von dem, wo du dann quasi deine Erkundungen tust, was dann wieder sehr viel Backtracking nach sich zieht.
Da gibt es keine Möglichkeit, dass du wie bei Hollow Knight zwischendrin, da, bei Hollow Knight hast du halt Bänke, auf die du dich setzen kannst. Und wenn du bei dir auf so einer Bank gesessen bist, dann wirst du an der nächsten Bank wiederbelebt. Das ist hier nicht so, du hast diesen einen zentralen Respawn-Punkt und von dort aus musst du dann quasi immer wieder zurück. Uiuiui, das klingt.
Entschuldigung, gerne. Im Laufe des Spiels schaltest du noch neue Rücksetzpunkte frei. Aber gerade am Anfang fand ich zum Beispiel, dass das wirklich, wirklich ein weit entfernter Punkt war, also sprich der Startpunkt, da war ich schon sehr weit rein. Das im Nachhinein, das ist nicht wirklich weit gewesen, aber es kam einem so vor, dass man erstmal wieder verschiedene Aufzüge nehmen musste, um wieder hinzukommen. Dann musst du dahin rennen, wo du quasi gestorben bist oder wo du nicht weiterkamst. Was es gibt zwischendurch, sind so kleine Becken, sag ich mal, oder so kleine, wo man sich hinsetzen kann und gegen Geld sich heilen lassen kann. Das heißt, du musst, wenn du merkst, ich komme an eine Stelle, wo jetzt eventuell ein Gegner ist, ich denke, den schaffe ich nicht und ich bin schon angeschlagen, dann kannst du an diesen Stellen, wo so, so kleine Heilbecken, so mehr oder weniger, kannst du dich nochmal heilen und quasi gestärkt dann reingehen in den Kampf. Das ist ja so ein bisschen ein strategisches Element. Aber ansonsten ist dann gerade am Anfang die ersten, weiß ich, 3-4 Stunden bestimmt, wo du da immer erst hinrennen musst, wo du hin willst, was schon nur ein bisschen Backtracking und es sind nur die einfachen Gegner, die dir im Weg sich stellen, aber du musst halt immer dahin rennen, wo du hin willst. Später gibt es dann halt noch Abkürzungen, aber die, ne, genre-typisch schaltest du diese Abkürzungen natürlich immer erst später frei, weil das musst du erstmal alles freispielen.
Ja, okay, alles klar. Ich krieg immer mehr ein Bild. Wenn du stirbst, hast du gesagt, verlierst du deine Währung. Kannst du die wieder ganz klassisch holen, wenn du an den Punkt kommst, wo du gestorben bist und dann musst du irgendwas einsammeln oder ist die weg, wenn du tot bist?
Nein, die ist weg. Genau, diese Perlen, die sind weg. Aber es ist auch nicht so, insofern nicht so schlimm. Die kriegst du relativ schnell wieder durch das Besiegen von kleineren Gegnern auch. Kriegst du für alle kleinen Gegner kriegst du auch so ein bisschen, sammelst so ein bisschen was ein. Das ist, nicht ganz so tragisch. Wenn du mehr gesammelt hast, kannst du halt gucken. Es gibt dann auch so Punkte, wo du diese kleinen Perlen zu einer großen zusammenschweißen kannst, die du dann auch weiter verkaufen oder weiter einsetzen kannst. Mhm. Deswegen muss man manchmal strategisch überlegen, dieses kleine Perlmutt, da habe ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal eine Zahl 500 gesammelt, gehe ich jetzt erstmal zu dem Punkt und mach mir eine große draus, dass ich die irgendwie einsetzen kann, oder gehe ich weiter? Das ist so, ne, und dann kann es dir aber passieren, dass du dann halt alles verlierst wieder. Und das ist dann schon so ein bisschen mit wäre ich doch lieber dahin gegangen und hätte es erstmal umgemünzt, weil das verlierst du dann nicht. Diese, ich sag mal, zusammengepresste Perle, so große Perle,
wenn du so möchtest. Verstehe, du kannst also deine Währung nehmen und quasi sicher machen. Wenn du musst wahrscheinlich noch dafür einen kleinen Teil ausgeben, also im Sinne von, du verlierst dann einen Teil von deinem Gesamten, aber den Teil, den du noch hast, der bleibt dir ganz sicher.
Genau.
Okay,
das und dann kannst du dann halt auch, am Anfang solltest du ja auch, ich sag mal, so ein, ich weiß gar nicht, was das für ein Wesen ist, aber auch ein Wesen, was dir dann die Welt ein bisschen freier schaltet, den gibst du das auch, das Perlmutt, und dann gibst du dafür, kriegst du dann halt auch eine gewisse Bereiche des Raumschiffs wieder zugänglich gemacht oder ein paar Türen gehen, also ein, zwei Türen gehen auf. Das heißt, du kannst zum einen für, zumindest am Anfang einsetzen, für, dass das ein bisschen offener ist und dir das geholfen wird. Und zum anderen halt für Modifikationen und andere Sachen, die du einsetzen kannst. Die Modifikationen sind insofern immer interessant. Die kannst du, also deswegen Roboter, das ist ein bisschen technisch dann, die kannst du einsetzen. Du hast gewisse Anzahl an Slots. Angenommen, am Anfang sind es 40 Slots, dann hast du Modifikationen, wie zum Beispiel, dass du schneller heilst oder was war es noch? Andere Modifikationen, die es noch gibt. Die musst du halt irgendwie strategisch ein bisschen einsetzen. Der eine kostet 5 Punkte, der andere 20 Punkte, damit es ein bisschen mehr umfangreicher und ein bisschen stärker ist. Dann musst du halt gucken, ich habe nur 40 Slots, ich habe einen 20er, 5er und dann gibt es noch einen anderen 20er, dann passt das nicht, dann musst du gucken. Also das kannst du auch nach und nach ein bisschen verbessern, die Modifikation. Und da dann schauen, okay, was setze ich ein, um gewisse Mods anzuwenden. Kannst du natürlich auch strategisch einsetzen, je nach Gegner oder je nach Gegend, wo du bist, macht das vielleicht mehr Sinn, vielleicht ein bisschen weniger Schaden oder ein bisschen, was gibt's denn da noch an Modifikationen? Ich gucke mal gleich nach. Ich habe das Spiel nämlich noch offen.
Ah, sehr gut. Ja, guck mal nach.
Bevor ich Blödsinn erzähle.
Ja, genau, bevor du Blödsinn erzählst. Aber dann kann ich ja gleich schon mal irgendwie die nächste Frage in den Raum werfen, während du guckst. Hast wahrscheinlich gerade die Switch im Handheld-Modus bei dir, ne?
Jo, richtig. Ja.
Gut, auf die Frage zur Technik komme ich später. Ich glaube, das ist aber, du hast jetzt ja vorhin schon gesagt, du bist jetzt nicht der große Metroidvania-Experte. Wie würdest du denn als jemand, der in dem Genre echt noch nicht so firm ist und das auch nicht viel spielt, sagen, wie bist du zurechtgekommen? Also von dem Punkt, wo du jetzt gerade bist. Du hast ja vorhin im Vorgespräch schon erzählt, du bist nicht durch, weil du jetzt an der Stelle bist, wo die Gegner mit dir den Boden wischen. Zitat Dennis. Mhm. Ja. Aber bis dahin, würdest du sagen, ist das ein Spiel, das auch Genre-Einsteiger gut spielen können? Oder ist das wieder sowas wie Silksong, wo man sagt, los, geh rein, aber du musst da durchleiden. Das ist so quasi die Dark Souls-Mechanik.
Nein, ganz so krass ist es nicht. Ich würde das schon, also einsteigerfreundlich ist es auch nur bedingt, aber es ist jetzt kein Hardcore-Spiel. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Also ich kam mit Unterbrechungen und mit, ich sag mal, den Frustrationen durchaus gut durch. Bis hierhin zu dem Punkt, wo ich bin. Aber ich musste auch einige Gegner mehrmals machen. Ich musste einige Abschnitte nochmal genauer untersuchen, weil teilweise sind da wirklich gut versteckte Passagen, die schon eigentlich freigeschaltet sind, aber wo die man einfach durch das Level-Design nicht direkt sieht. Also was ich eigentlich immer ganz gut finde, nicht. Weil dann hast du das Gefühl, du hast was entdeckt. Du hast es selber entdeckt. Denkst, ach, da kann ich ja auch lang gehen. So, ach. Ne? Und dann ist das so ein bisschen hinter so einem, weiß ich nicht, kommst oben auf so einer Plattform an und dann geht's eigentlich links weiter. Du kannst aber unter die Plattform rechts auch weitergehen. Das sieht man aber nicht, weil da so ein bisschen, ich sag mal, Flora und Fauna vorher sind. Diese Sachen finde ich schon klassisch, was dann aber eigentlich nur den Explorationsmodus fördert, sage ich mal. Du musst wirklich gucken, überall hinlaufen. Es gibt verschiedene, wie gesagt, die Habitate, auch mit Eis und mit Lava und technische Sachen und Wasser, die gewisse unterschiedlichen Bewegungen quasi auch nach sich ziehen. Das heißt, es gibt auch eine Passage, da musst du erstmal auf dem Eis wirklich rutschen und dann rutschst du auch wirklich weit. Und dann gibt es eine Passage, wo du springen musst. Und dann musst du mir überlegen, okay, eigentlich, ich muss Anlauf nehmen, auf dem Eis schlittern und dann komme ich auch weit genug, weil mit dem normalen Doppelsprung schaffe ich es gar nicht. Gewisse Sachen, aber das ergibt sich eigentlich, fand ich zumindest, organisch. Ne, du musst kurz überlegen und auch genau hingucken, aber dann geht das schon.
Okay, cool. Also das klingt schon mal gut, vor allem wenn dieses Organische in den Spielen drin ist und sich das auch so ein bisschen ergibt. Und vor allem, es ist ja einsteigerfreundlich, heißt ja nicht, dass man durch jeden Kampf durchkommt. Das wäre ja auch ein bisschen langweilig, wenn man da einfach durchrennt. Ja. Aber also ich höre schon raus, es ist machbar, wenn man erstmal sich ein bisschen einarbeitet, wenn man sich auf die Gegner einstellt und auch wenn man ein bisschen, ja, also ich würde mal sagen, grundlegend so Spielmechaniken einfach beherrscht.
Ja. Das auf jeden Fall. Also steuerungsmäßig hatte ich nicht den Eindruck, dass da das Spiel irgendeiner Form leckt oder einem irgendwie Steine in den Weg wirft, sondern dass die Eingaben sind schon wirklich direkt und die Eingaben machen schon das, was sie sollen. Und dann ist das in der Regel einfach dann dein Fehler in Anführungsstrichen, dass du eine falsche Eingabe gemacht hast. Das ist schon alles wirklich smooth und das läuft auch flüssig und das macht Spaß, das Springen, das Gleiten, das Klettern und vor allen Dingen, also das ist so ein Punkt, dann an gewissen Punkten war ich dann doch erstaunt, dass das Spiel eigentlich alles so auf die Nase bindet und verrät. Also ein Beispiel, es gibt dann irgendwann, wie gesagt, diesen Grapple Hook, also den Enterhaken, der dich dann an gewissen Punkten, die dann in der Luft sind, auch dich festhalten kannst und dadurch an höhere Ebenen gelangst. Du kannst diesen Grapple Hook aber auch auf fliegende Gegner ansetzen und diese fliegenden Gegner schießt er dann empor, was ich dann erstmal, vielleicht aber auch, weil ich genrefremd größtenteils war, einfach lange Zeit nicht geschnallt habe, dass ich an die Gegner auch benutzen kann, um mich da hochzuziehen und die gar nicht bekämpfen muss. Also in dem Fall, ich schieße an denen vorbei und dann kann ich an die höhere Ebene, weil ich habe sie teilweise bekämpft, dann waren sie weg und dann war auch dementsprechend meine Möglichkeiten, dann die höhere Ebene zu kommen, weg durch den Grapple Hook. Das sind so kleine Feinheiten, die Ja, das ist bestimmt genremäßig bestimmt, ich sag mal, Standard mittlerweile vielleicht. Aber das war mir in dem Moment nicht klar, aber das erschließt sich dann.
Naja, muss man aber sagen, das stimmt schon. Das ist wahrscheinlich noch eher so ein bisschen Standard, wenn man ein paar Spiele gespielt hat. Aber Game Design technisch wäre es ja gut gewesen, wenn man dich in einen Raum gesetzt hätte, wo nur ein fliegender Gegner ist, du nichts machen kannst und dann findest du eigentlich quasi schon durch Ausschlussverfahren raus, ja, ich komme hier nirgendwo raus, aber ich habe meinen Grappling-Hook und da fliegt was. Also das wäre jetzt meiner Meinung nach so vielleicht die intuitive Herangehensweise oder Heranführungsweise gewesen, die das Spiel hätte dafür wählen können. Aber gut, zwei Sachen. Hast du noch mal gucken können, wie das mit den Upgrades ist?
Ja, also die Mods, es gibt so Sachen wie zum Beispiel, dass du die Gegner lassen mehr Loot fallen, so im Prinzip. Du hast einen Schutzmantel, die Reparatur am Becken für den Schutzmantel ist kostenfrei. Oder du der letzte Angriff in der Combo macht mehr Schaden, solche Sachen. Und das kannst du halt steigern, musst du dann halt einfach zuteilen. Hier nennt sich Zuteilungsmatrix. Aber du hast halt eine gewisse Anzahl an Slots, die schaltest du nach und nach frei. Aber dementsprechend musst du mit den Modifikationen in diesen Slots musst du haushalten.
Okay.
Das geht aber, das kriegt man hin. Das ist kein Ding. Was wirklich Spaß macht, ist diese Bewegung und klar das Aufdecken von neuen Gegenden. Also das ist schon das, was ich sagen muss, das ist das klassische Genre-spezifische, was auch durchaus hier einfach funktioniert. Und klar, ist richtig, wenn du einen Punkt hast, wo du nicht weiterkommst, der dann beim Gegner ist und du hast den Grapple-Hook, da war ich noch nicht verzweifelt genug. Ich bin dann einfach in eine andere Ecke gegangen und habe dann weitergeguckt und bin dann irgendwo weitergekommen an einer anderen Ecke. Und da war diese Notwendigkeit nicht da, mich da an den Gegner hochzuziehen. Wenn man jetzt wirklich auf den Nöte draufstoßt und sagt, du musst jetzt hier was ausprobieren, damit du weiterkommst, dann wäre ich weit früher drauf gekommen.
Okay.
Das ist aber wirklich, würde ich sagen, schon Kritik auf dem hohen Niveau. Also das ist schon etwas, wo ich denke, ja, okay, da kommen andere vielleicht schneller drauf. Das kann ich nicht kritisieren. Das ist einfach etwas, wo ich denke, ja, das ist meine fehlende Erfahrung in dem Genre eventuell beschuldet und das kann ich dem Spiel nicht ankreiden.
Kann man dem Spiel denn was ankreiden? Hast du denn Kreditpunkte? Mhm. Credit Points? Nein, hast du Kritikpunkte?
Ja. Ja. Also mein Kritikpunkt ist, es ist ein Metroidvania. Aber das ist, ist einfach so, wie es ist. Und das ist dann einfach, habe ich jetzt festgestellt, ist nicht mein Genre. Und zwar insofern nicht mein Genre, als dass ich mir das mit dem Freischalten, mit dem Besserwerden, mit den mehr Fähigkeiten, mehr Landschaften, das ist nicht mein Cup of Tea anscheinend. Ich möchte gerne schneller voran, bin da ungeduldiger. Auf der einen Seite, was mich aber wundert, so ein bisschen, deswegen kann ich es nicht richtig greifen, weil in anderen Spielen, sei es jetzt 3D Action Adventure oder andere Plattformer, da suche ich jeden einzelnen Zentimeter ab. Also, da bin ich ganz genau. Und hier ist es etwas, wo ich denke, ach, muss da hier irgendwo weitergehen. Ich will da nicht nochmal hinlaufen. Das ist so ein bisschen der Punkt vielleicht, wo ich denke, ja, da war ich schon dreimal. Ich muss schon wieder dahin. Auf der einen Seite, ja, dann gibt's vielleicht einen Punkt, wo ich denke, ach, guck mal, das habe ich gar nicht gesehen. Ist ja mein Verschulden, das kann das Spiel nichts dafür, wenn ich es nicht auf den ersten Blick sehe. Auf der anderen Seite rennst du einfach die Gegenden immer und immer wieder ab, bis du dann dahin kommst, wo es weitergeht, gegebenenfalls. Und das ist etwas, was mich, naja, das heißt frustriert, aber dann doch mich irgendwann doch langweilt. Deswegen kann ich das dem Spiel an sich nicht anlasten. Weil das macht es ja so, wie es soll, sondern es ist dann eher meinem Spielerfahrung oder meinem Spielerwartung anzulasten und deswegen kann ich das nicht so den Spiel Kredit und Kritik stellen, dass es das macht. Also, wenn ich jetzt kritisieren müsste, dann wäre es das Einzige, dass es manchmal vielleicht einen Tick zu lang braucht, bis der nächste Step quasi kickt, bis das nächste freigeschaltet wird, bis die nächste Ebene verfügbar ist oder. Das ist aber dann auch wieder was Persönliches. Da würde ich sagen, wie gesagt, am Anfang war ich dann irgendwann einen Punkt, wo ich lost war, ich weiß nicht, wo es weitergeht. Und da ist vielleicht vom Game Design halt einfach minimal nicht so offensichtlich gewesen, wo ich denke, ach so, okay, jetzt das weiß ich, was ich machen muss.
Also im Endeffekt, die Spielerführung könnte ein Ticken besser sein.
Ja, aber wirklich, wie auch wieder Kritik auf hohem Niveau, weil das Kämpfen macht Spaß. Du kannst verteidigen, du kannst dann auch ausweichen, du kannst dodgen und dann später. Das macht Spaß und das spielt sich auch einfach flott von der Hand. Deswegen, also es gibt da wenig zu kritisieren. Die musikalische Untermalung ist passend mit sphärischen Klängen, die im Hintergrund dich quasi auch begleiten und verschiedene Habitate, verschiedene Umgebungen dann auch noch ein bisschen anpasst. Ja, also das ist, wie gesagt, das, wie ich am Anfang eingangs schon sagte, das ist ein Kern Metroidvania, was man gespielt haben sollte, was man ohne weiteres empfehlen kann. Was ich noch kritisieren muss, ja, genau,
ja.
Ein Punkt, den ich vorhin schon angesprochen hatte, das Checkpoint-System. Ne? Also, was manchmal zu weit weg ist, bis ein nächster Checkpoint kommt. Ja, das ist aber wiederum auch ein, ich sag mal, wirklich klassisches Thema des Genres. Also, es ist halt, ne, kann man so setzen, dass man sagt, dass es vielleicht einsteigerfreundlicher ist oder dass man nicht so weit wieder rennen muss. Muss man aber nicht, weil gehört mit dazu.
Wie sieht's denn aus? Du hast auf der Switch 2 gespielt und würden wir jetzt von einem Switch 1-Titel sprechen, würde ich jetzt erstmal sagen, läuft das überhaupt? Aber ich glaube, bei der Switch 2 müssen wir uns da keine Gedanken machen, oder?
Nein, das läuft alles flüssig. Da habe ich ich habe weder einen Absturz gehabt, noch hatte ich irgendwelche Ruckler oder wo ich denke, da ist irgendwas, was die Hardware nicht schafft, kann ich nicht sagen. Nee, das lief alles einwandfrei. Also weder sowohl im Handheld als auch im TV-Modus.
Okay.
Da kann ich nichts meckern.
Gut. Dann würde ich mal sagen, machen wir ein Schleifchen drum und sagen, Kaufempfehlung für Metroidvania-Fans?
Ja, das auf jeden Fall.
Einsteiger, ja. Können aber auch, wenn sie mal neugierig sind, zugreifen.
Einsteiger können auch zugreifen, müssen ein bisschen Geduld mitbringen und sich da im Zweifel auch einfach mal reinbeißen. Also die Bossgegner sind schon nach meinem Standard hart. Und jetzt noch eine kleine Ergänzung. Es gibt drei Möglichkeiten, die das Spiel dir gibt, die du einschalten kannst. Um das Spiel ein bisschen einfacher zu gestalten für dich. Mhm. Und zwar kannst du einmal die Bosse ein bisschen abschwächen. Und da gibt es die Möglichkeit, dass du die sogenannten erodierten Bosse, das heißt, die erinnern sich an dich, wenn du quasi fünfmal beim Boss gestorben bist, wird der von Mal zu Mal schwächer im Hintergrund gemacht. Das heißt, das kannst du einschalten oder auch ausschalten.
Oh, das ist immer nett.
Das ist quasi, ne? Genau, das heißt, wenn du 5 bis 6 oder 10 Mal meinetwegen den gleichen Boss gemacht hast, er wird nach und nach schwächer. Inwiefern, wie viel Prozentpunkte, das weiß ich natürlich nicht, aber es ist auch nicht sofort merkbar. Dafür müsste man vielleicht den 1. und den 20. Versuch vielleicht mal zusammen irgendwie gegenschalten. Ja. Dann würde man vielleicht was merken, ne? Dann gibt's die Möglichkeit, dass Feinde, die durch die Gegend, also die normal in der Umgebung sind, dich nicht angreifen, bevor du sie nicht angegriffen hast.
Mhm.
Ja, kann man machen. Und es gibt noch die sogenannte Bodenheilung. Das heißt, wenn du eine Zeit lang stehen bleibst auf dem Boden oder auf dem festen Boden, dass du ein bisschen Lebensenergie wieder zurückbekommst, dass du heilst. Ja, das sind durchaus sinnvolle Sachen, die das Ganze ein bisschen abmildern. Ne, vor allem das mit den Bossen. Es hilft dir aber nicht. Du musst trotzdem bei den Bossen natürlich die Bewegungsabläufe lernen und studieren, gucken, was machen die. Das ist das Übliche. Und dann, klar, dann sind die natürlich irgendwann auch schaffbar. Aber das ist halt die Frage, genau, wie frustresistent ist man dann und sagt, ja, ich probiere 10-mal, 15-mal, 20-mal. Gibt mittlerweile auch, ich sag mal, YouTube-Tutorials, wo man gucken kann, Tipps, aber trotzdem musst du es selber machen erstmal. Also da gibt es dann durchaus auch für Einsteiger Unterstützung, die man zuschalten kann.
Jo, dann würde ich mal eine Kurve machen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Mhm. Unsere Hündin ist gerade aufgesprungen, guckt sehr energisch Richtung Tür. aber falsch.
Kommt jemand?
Nee, eigentlich Jenny ist noch unterwegs. Die dürfte eigentlich noch nicht nach Hause kommen. Aber sie wartet, glaube ich, schon. Jedes Mal, wenn sie irgendwas im Treppenhaus hört, dann springt die auf und guckt jetzt gerade so aufmerksam.
Ja.
Die ist gerade eh anstrengend. Die ist läufig gerade. Läufige Hündin ist echt nicht feierlich, okay. Sage ich dir. Okay, ja gut, kommen wir wieder von läufigen Hündinnen zurück zu Metroidvanias. Kleiner Tipp für Einsteiger, gibt es mittlerweile auch bei Steam. Und auf dem Steam Deck habe ich es jetzt auch gerade wieder entdeckt, die Shantae-Reihe.
Ja.
Die ist wirklich gut für Einsteiger.
Da habe ich dann aber ich auch schon mal einen Teil von gespielt, genau.
Ja. Nee, nach dir.
Das hat vielleicht auch so ein bisschen durch diesen Comic-Stil, kann ich mich daran nicht daran erinnern, dass ich da so allzu frustriert war. Vielleicht ist der Comic-Stil einfach ein bisschen freundlicher für mich, dass ich da frustresistenter bin als bei den, ich sag mal, düsteren in Anführungsstrichen Umgebungen bei Mio oder den dystopischen Ansatz in Anführungsstrichen. Aber bei Shantae habe ich auch ziemlich weit gespielt gehabt, ja. Der Switch gab es irgendwie.
Genau, The Seven Sirens gab's da.
Ich habe Half Genie Hero habe ich gespielt.
Ah, das gab's auch, richtig. Das war das vorletzte. Das war auch sehr gut. Aber die Shantae-Spiele sind, vor allem wenn man die alten DS-Titel jetzt nochmal nachholt, die kann man auch auf dem PC, auf der Switch gibt's die bestimmt auch in irgendeinem Pack oder so. Die sind noch so richtig schöne Metroidvanias light. Also es sind Metroidvanias, aber wirklich vergleichsweise simpel, wo die Levels jetzt nicht riesengroß sind und das Backtracking einfacher ist, weil man von Level zu Level einfach springt. Das ist jetzt mal so der Punkt. Ich habe ja richtig rausgehört, Metroidvania ist nicht dein Ding. Not your cup of tea, wie du schon so schön gesagt hast. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es bei dir tatsächlich dieses, du hast keinen Bock auf das Backtracking. Richtig?
Ist auch ein Teil, ja, genau. Das ist ein Teil davon, richtig.
Ja, ich muss halt sagen, das ist so eines der Sachen und ich glaube, das geht vielen anderen, die das Genre an sich mögen. Mir geht das so, mich reizt das dann. Ich bin eigentlich kein 100% Spieler oder sowas, aber bei Metroidvanias, wo ich weiß, die sind darauf ausgelegt, da, sobald ich eine neue Fertigkeit habe, blitzt es in meinem Kopf auf und ich denke mir, da war doch diese eine Stelle. Da bist du nicht weitergekommen. Könnte es sein, dass diese neue Fertigkeit, die du dir gerade freigeschalten hast, dass die dir da weiterhilft? Und dann gehe ich zurück und dann klappt es in manchen Fällen und dann denke ich mir, ich bin jetzt hier weiter. Und auch so ein bisschen dieses Ungewisse, weil manche Metroidvanias geben einem ja wirklich viel Freiheit, dass man die Biome und Level in unterschiedlicher Reihenfolge angehen kann und die nicht ganz so eng getaktet sind, wo man erstmal irgendwo hingeht und dann plötzlich in einem Gebiet sich durchbeißt, wo man dann im Nachhinein merkt, da hättest du gar nicht am Anfang hingehen sollen. Aber man hat sich doch durchgekämpft und ist klargekommen, hat vielleicht sogar einen Bossgegner erledigt, nur um dann festzustellen, es hätte noch einen leichteren Weg gegeben. Also dieses nicht strikte, nicht lineare ist so ein Punkt, wo ich sagen muss, das ist so das Fesselnde für mich bei Roguelites. Gibt es auch Roguelites Metroidvanias? Natürlich gibt's das bei Metroidvanias. Ich kann aber auch verstehen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dass du da auch die Geduld irgendwie nicht für hast. Denn gerade dieses, ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Manche Spiele schaffen das. Ich habe Hollow Knight gespielt. Ich glaube, das habe ich schon x-mal erzählt. Aber wenn nicht, also im Towercast habe ich es zumindest schon 50-mal erzählt. Ich habe Hollow Knight immer wieder angefangen und hatte auch diese Punkte, wo ich dann nicht wusste, wie geht's jetzt weiter. Ich bin dann wirklich hin und her gelaufen und bin per Zufall vielleicht auf irgendeinen Ausgang oder so gestolpert. Und dann kam immer dieser eine Punkt, wo ich dann gedacht hatte, nee, jetzt machst du mal eine Pause. Und dann startet man das Spiel Wochen später und ich habe immer keine Ahnung gehabt, wo ich gerade war, was ich überhaupt kann, wie das Spiel funktioniert und wie sonst irgendwas ist. Und das ist immer so bei den komplexen Metroidvanias, zumindest für mich, immer so ein Buzzkill, wo ich mir dann denke, nee, dann gib mir doch eine Zusammenfassung oder mach ein Mini-Tutorial für die Leute, die jetzt wieder eingestiegen sind. Erkennt das von mir aus an meiner Spielzeit oder wann ich mich zuletzt eingeloggt habe. Aber ich habe jetzt gerade echt keine Ahnung, was los ist. Und bei so Geschichten wie Hollow Knight, das ist ja auch noch, da hast du ja auch auch wie bei Mio keine Karte und musste die erst freischalten oder freikaufen in dem Fall. Und das hat mich jetzt zum Beispiel an Hollow Knight immer letztendlich gehindert, es wirklich komplett durchzuspielen. Ja, das war jetzt mal so kurz mein Sermon. Wie ist es jetzt bei dir? Du wolltest sagen, es ist nicht nur das Backtracking.
Nein. Also das Backtracking ist, wie gesagt, ist ja ein Bestandteil des Genres. Das Backtracking, wenn das so ist, wie du das gerade gesagt hast, dass du mal, dann gibt dir den Punkt, wo du denkst, hast du eine neue Fähigkeit bekommen und denkst, ach, Moment, da war ja dieser eine Punkt, wo ich damals nicht weiterkam. Dann ist das ja durchaus mit einer Motivation verbunden, aber es gibt halt auch viele Ecken Backtracking, wo ich die gleichen, wie gesagt, durch den Speicherpunkt, den man ziemlich weit laufen muss, bis dann wieder dahin kommt, wo man hin will. Das ist so ein Backtracking, was ich nicht gut fände und ich denke, ja, das könnte man galanter lösen. Aber wenn das natürlich ein Punkt ist, wo ich gerade eine neue Modifikation oder eine neue Fähigkeit bekommen habe und dann an einem gewissen Punkt weiterkomme, an dem ich vorher nicht weiterkam, das ist natürlich etwas klar, das motiviert natürlich dann. Das ist schon richtig. Aber Backtracking insofern, als dass, wenn man dann halt bis zu einem Gegner immer wieder dieselbe Strecke laufen muss, dieselben Gegner auf dem Weg erledigen muss und dann trotzdem wieder nicht durch den Gegner schafft, sage ich mal, den Bossgegner, dann ist das irgendwann ein Backtracking in Anführungsstrichen, das mich einfach nur frustriert. Klar, es wäre, da waren einige ja auch, es wäre hilfreich gewesen, vielleicht einen Respawn-Punkt kurz vom Bossgegner zu machen. Haben sie bei Mio jetzt nicht gemacht. Deswegen ist das natürlich aber auch ein Teil des vorgesehenen Schwierigkeitsgrad, wenn man so möchte, von den Entwicklern. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber das wäre jetzt so ein Punkt, wenn ich einen gewissen Gegner oder eine gewisse Herausforderung in der Optik oder in der Umgebung habe, die ich nicht meistern kann, ich aber 5-10 Mal oder so hinlaufen muss und dann trotzdem nicht weiterkomme. Das ist etwas, wo ich denke, ja, das muss einfach müsste besser gelöst werden. Das ist etwas, was mich dann frustrieren würde.
Ja, verständlich. Ist so ein bisschen, manche Metroidvania-Spiele küren sich ja, dass sie Souls-like-mäßig sind, vom Schwierigkeitsgrad her. Man hört ja immer das Dark Souls des Metroidvania-Genres, also zum Beispiel hört man bei Silksong. Hat man auch bei Hollow Knight damals gesagt.
Ja.
Hast du eigentlich Metroidvanias großartig gespielt? Du hast ja schon gesagt, Mio war jetzt eines der wenigen, aber hast du sonst noch irgendwelche Metroidvanias mal gespielt, wo du auch gesagt hast, da bist du dran geblieben? Klar, jetzt hast du gesagt, das Half-Genie Hero von Shantae. Du hattest von Ori erwähnt. Hast du das gespielt damals?
Nee, aber das habe ich meinen Sohn spielen sehen. Da habe ich nicht selbst gespielt, sondern zugeguckt. Das war durchaus ansprechend. Genau, Shantae habe ich zwar auch nicht durchgespielt damals, aber etwas weiter. Und es gab noch ein, also neben Metroid Prime, was ich auch wie so oft nicht durchgespielt habe, aber und das neue auch noch nicht angefangen habe, Dragon Quest, wie hieß denn das? Vor ein paar Jahren, muss ich mal nachgucken, wie das hieß, ein Spiel, es war auch Metroidvania, das habe ich auch ganz gerne gespielt. Da bin ich ziemlich weit gekommen. Lass mich kurz nachgucken.
Ja, guck mal kurz nach.
Im eShop, ja. Das war ein Switch 1, kurz nach Launch, ein Titel.
Um Gottes Willen, das kann ja alles möglich sein.
Ja, ist schon ein bisschen länger her, deswegen.
Breath of the Wild, nein, Quatsch.
Nein. Habe ich auch getestet für N-Tower. Moment, ich guck mal hier. Können wir das irgendwie.
Jetzt guckt sich jetzt guckt Dennis auf ntower.de seine ganzen Tests durch, die er damals abgegeben hat.
Das wäre einfacher wahrscheinlich, als hier zu gucken. auf der Switch, ja, anscheinend. Warte mal, das mache ich sogar.
jetzt Dennis guckt jetzt live seinen Test nach. Wir sind Live-Zeuge, wie er durch das Testarchiv sich durchklickt.
Ja, das ist doch, Gedächtnis ist doch heutzutage, ist doch wie ein Sieb.
Ja, wir sind alles alte Männer.
Ja, eben. Und ja, die virtuellen Softwarekarten auf der Switch 2 ist ja ein bisschen.
Nee, die kannst du vergessen. Ja. Anderes Thema, aber das kannst du wirklich vergessen. Ich überlege gerade, was war denn mein erstes Metroidvania, das ich mal gezockt habe? Oh Gott, das muss irgendwas auf dem Gameboy oder auf dem NES gewesen sein. Jetzt würde ich gerne Metroid sagen, aber das war es nicht.
So, ich hab's gleich.
Jetzt hast du es gleich? Okay, währenddessen überlege ich noch, ich komme nicht drauf. Jetzt wurde ich irgendwie so ganz nostalgisch. Ja, was?
Ich glaube, Flint Hook, das meine ich zwar nicht, aber Flint Hook habe ich auch getestet. Das war auch so, hat auch Metroidvania-Elemente. Das war auch ein Indie-Spiel.
Noch nie von
gehört. Auch schon Ewigkeiten her.
Jetzt kann ich vielleicht noch mal ganz kurz, also während du guckst, fällt mir gerade ein,
jetzt was meine ich. Wonderboy, ja? Wonderboy the Dragon's Trap.
Ah, ja, natürlich. Das war ein Metroidvania. Ja, das war ein Metroidvania.
Ja, also zumindest hat es Elemente.
Das fand ich
auch sehr schön, auf jeden Fall.
Das wollte ich mir holen, genau.
Ja. Das ist die Neuauflage, ne? Das kannst du dann auch umschalten in die 8-Bit-Optik damals. Das fand ich aber sehr schön. Habe ich sogar eine 8 gegeben. Oh ja, na, okay.
Ja, gut, das kann man glaube ich, machen. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Mein erstes Endtower-Spiel war Y3 oder sowas. Ein Unexpected RPG und das war so ein Pixel State-of-the-Art-Rollenspiel. Das war ein einziger Mindfuck. Und dann habe ich das Ding als erstes damals bekommen. Dann habe ich schon gedacht, um Gottes Willen. Und dann musste ich dazu noch einen Test schreiben. Aber gut, egal, da schweifen wir ab.
Ja, also genau. Die Metroidvanias, das, was ich kritisiere oder ich sage, in dem Fall kritisiere, sind natürlich genau die Kernelemente, die Spieler oder Liebhaber des Genres natürlich, ich sage, schätzen. Ist ja klar. Das weiß ich. Deswegen. Ne, das ist halt, Mio ist auch nicht unfair, ne? Das ist auch an keiner Stelle, würde ich sagen, das ist einfach unfair gestaltet. Weil das wäre ja nochmal ein Punkt, wo man sagt, ja, okay, hier ist etwas wirklich gegen den Spieler, sondern es ist einfach herausfordernd, ja, das ist auch in Ordnung, wie es halt einfach heutzutage in dem Genre auch ist. Und es ist aber nichts, wo ich sage, ja, das bereitet mir keine Freude. Aber wie gesagt, in anderen Genres bin ich beispielsweise bereit, auch alle Ecken abzusuchen, mir irgendwelche versteckten Sachen zu erobern, beziehungsweise zu gucken, da ist irgendwo noch eine Trophäe oder irgendwas noch zu finden, noch irgendein Schatz und sowas. Das habe ich eigenartigerweise hier nicht. Und ich weiß aber noch nicht, warum. Weil das wäre eigentlich dem Genre gegenüber unfair.
Ja, das sowieso. Ist sowieso unfair von dir, solltest dich schämen. Aber Jetzt muss ich mal ganz provokativ fragen, was müsste Metroidvania denn machen, das ist nur für dich? Jetzt kommt ein Entwickler und sagt, Dennis, ich mache nur für dich ein Metroidvania. Was müsste es denn beinhalten? Also welche Game-Design-Punkte müssten drin sein, dass du sagst, yo, da habe ich Bock drauf. Alles außer Metroidvania?
Ja, das ist der Punkt. Deswegen, es wäre dann kein Metroidvania mehr, wenn ich dann sagen würde, ja, mach das weg, lass das Backtracking hier weg und so, wäre halt auch der Kern des Genres einfach nicht mehr gegeben. Deswegen ist das schwierig zu kritisieren, weil das ist ja Teil der Herausforderung, des Reizes auch, dass die Umgebung für dich zu erkunden, Ecken freizuschalten und auch Ecken zu entdecken, boah, da geht's auch noch weiter. Das ist durchaus ein Teil, wo ich sage, ja, das macht Spaß, wenn man dann weiterkommt. Ich hatte bei Mio, und deswegen gehe ich mal von aus, bei anderen wird es eh nicht sein, immer mal ein Punkt, wo ich frustriert gesagt habe, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll. Dann macht man die Konsole aus, dann macht man das nächste Tablet an, geht mit einem neuen Mindset dran und dann kommt man auch weiter. Deswegen, das ist schon, aber da hätte ich mir vielleicht gewünscht einfach, dass man der Flow ein bisschen offener gestaltet wäre, dass man sagt, okay, ich komme in einem Rutsch durch, vielleicht wünsche ich mir einfach auch nur leichtere Spiele. Vielleicht bin ich einfach zu alt.
Ja gut, okay. Also wir sehen schon, wir werden Dennis mit dem Genre nicht mehr versöhnen.
Nein, aber trotzdem will ich natürlich weiterhin auch immer mal das eine oder andere versuchen, antesten. Wie gesagt, Metroid Prime 4 habe ich auch noch hier noch nicht gespielt.
Das ist aber auch kein Metroidvania, keine Sorge.
Ich wollte sagen, da ist die Frage, wie viel Metroidvania ist in Metroid Prime 4 jetzt zum Beispiel heute noch drin, ne? Genau.
Also, wenn ihr die Antwort wissen wollt, dann könnt ihr euch den Cast von Addis und mir zu Metroid Prime 4 anhören.
Ja.
Da geben wir euch die konkrete, detaillierte Antwort, falls ihr ihn noch nicht gehört habt. Aber ich würde sagen, dann belassen wir es doch dabei. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was du in Bezug auf Mio oder das Genre an sich mal noch loswerden möchtest.
Wenn mich dann wieder mal so ein Genrevertreter um die Ecke kommt, der mich optisch und akustisch catcht, da dir weiter eine Chance zu geben. So ist es nicht. Ich würde es jetzt mal von mir aus nicht alle Metroidvanias raussuchen und sagen, ich muss mich jetzt noch weiter herausfordern, weil Backtracking Aber da gibt's einfach genug andere Spieler und Genres für mich, die ich dann dem bevorzugen würde. Aber, und deswegen habe ich es mir, ne, wie gesagt, das war ein Code, den wir geschickt bekommen haben. Ich habe es mir selber ausgesucht auch, weil ich einfach dem nochmal eine Chance geben wollte. Und das kann man auch Mio auf keinen Fall anlasten. Das ist einfach, wie ich am Eingangs schon sagte, das ist einfach eine Empfehlung für alle, die dem Genre zugetan sind, aber auch die erstmal ausprobieren wollen und nicht gleich, ich sag mal, in Silksong auf die Fresse bekommen wollen. Schaut mal in Mio rein, das ist wirklich stimmungsvoll, macht Spaß, spielt sich butterweich, hat am Anfang, wie gesagt, gibt ein paar Stunden oder paar Minuten, je nachdem, bis ihr reinkommt, gibt ihm ein bisschen, bis die Story sich so langsam entfaltet und bis ihr besser werdet. Das ist vielleicht noch ein Punkt, über den man drüber muss. Aber ich habe auch im Internet bei anderen Rezensionen gelesen, die hatten das nicht kritisiert, deswegen ist das vielleicht ein Punkt, der nur mir so vorkam.
Es ist ja sowieso immer subjektiv, wie wir festgestellt haben.
Genau.
Jedes Review. Und von daher würde ich sagen, danke Dennis, dass du Mio gespielt hast. Danke, ja, dass du deine Eindrücke mit uns geteilt hast. Und wenn ihr jetzt euch denkt, ich muss dem Dennis unbedingt eine Liste aller Metroidvanias, die er jetzt nachholen muss und die er in einer Podcast-Folge besprechen und bewerten muss, zeigen, dann könnt ihr das machen. Dann könnt ihr auf unseren Discord kommen.
Ja, dann, ja, zum Beispiel.
Wenn das jemand macht, dann zwingen wir Dennis dazu, dass er eine Metroidvania-Ranking-Folge machen muss. So, spätestens jetzt müssten Leute auf den Discord noch zusätzlich kommen und hier.
Ich freue mich. Ja, ich freue mich.
Er freut sich schon.
Als Kommentar. Oder unser Podcast, je nachdem. Oder genau, auf die Discord. Ja, das ist die einfachste Lösung eigentlich.
Genau. Also kommt da gerne hin. Link ist in der Folgenbeschreibung. Es haben sich schon ein paar Hörer eingefunden. Wir freuen uns immer über mehr. Ansonsten, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann bewertet doch unseren Podcast gut. Wir machen das Ganze ja unentgeltlich. Und dementsprechend leben wir davon. Also eigentlich leben wir nicht. Wir haben alle unsere Jobs und machen das hier hobbymäßig. Also ist egal. Wir würden uns aber trotzdem freuen, wenn ihr uns eine gute Bewertung gebt und uns weiterempfehlt und so weiter und so fort. Denn wenn wir wissen, dass ihr uns zuhört, dann geht uns immer das Herz auf und dann denken wir, oh, es hört noch irgendwer anders als unsere besten Freunde, die wir dazu zwingen zu. Und das ist immer schön. Das ist, und vor allem, wenn mal ein Kommentar reinkommt, das ist so dieses: Ach, es gibt wirklich Menschen, die hören das. Nicht nur die blanke Zahl, sondern auch mal wirklich so ein bisschen Feedback, so ein bisschen Zwischenmenschliches und all das. Da freuen wir uns immer.
Ja, persönliches Feedback ist immer gut, genau.
Ja.
Ja.
Es sei denn, es ist total fies und gemein, dann wollen wir es nicht hören.
Wenn's dann konstruktiv, erzählt jemand anderem, genau.
Genau, wenn es konstruktiv fies und gemein ist, dann ist es in Ordnung. und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch einen schönen guten Morgen, guten Abend, guten Appetit, falls ihr gerade irgendwie Frühstück, Mittag oder sonst was esst. Falls ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, kommt gut an. Falls ihr auf dem Weg zurück seid, ihr könnt jetzt endlich in die Garage oder auf den Parkplatz fahren oder das Fahrrad abstellen. Die Sendung ist vorbei. Ihr müsst nicht mehr warten. Und Dennis, es war mir ein Fest. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und tschüss.